ich gehe da jetzt ein bisschen rein in die rationale Betrachtungsweise. Sie werden gleich sehen, warum, weil ich auch zeigen möchte, wie verflochten das ist. Module sind sozusagen Cluster von Lehrveranstaltungen, die verbunden sind mit einem bestimmten Zweck, also Vorlesung, Übung, Konversatorium oder sowas zu einem Thema. Und es ist jetzt ein Kriterium, es ist wünschenswert, dass Module als Ganzes operieren in solchen Curricula, dass man also Module als Bausteine hat, aus denen man das Studium aufbaut. Das ist jetzt einerseits wünschenswert aufgrund nicht so sehr von rationalen, sondern von vernünftigen Überlegungen. Da kann man kann sozusagen für die Vernünftigkeit der Module operieren. Ich sage Ihnen das überzeugendste Beispiel für die von der Vernünftigkeit, weil es ist sozusagen an der Stelle deutlich zu sehen, wie sich die rationale Durchführung von einer Argumentation, es ist doch vernünftig, unterscheidet. Das Argument für die Einführung von Modulen, das sozusagen am gewichtigsten ist, ist, dass man sagt, die Studierenden wollen nicht einzelne zweistündige Lehrveranstaltungen, aber es ist nicht sinnvoll, es ist nicht so sinnvoll, dass mein Studium darin besteht, dass man eine Liste von zweistündigen Lehrveranstaltungen hat, dann kreuzt man die der Reihe nach an, und wenn man alle Kreuzeln gemacht hat und bei diesen Lehrveranstaltungen steht dann halt jeweils eine Marke dabei, dann hat man das Studium vollendet. Wichtig und vernünftiger ist, wenn den Studierenden gesagt wird, euer Studium besteht aus einer Reihe von Kompetenzen, die ihr gelehrt bekommt und die ihr euch aneignen könnt, und die Untergliederung dieser Kompetenzen sind die Module. Das ist sozusagen die vernünftige Geschichte, die rationale Seite davon ist jetzt zu sagen, wenn das vernünftig ist, dann muss man Curricula auch so aufbauen, dass zwar Module untereinander abhängig sein können, dass aber nicht eine Infrastruktur, nicht etwas, was in einem Modul drinnen vorkommt, als Voraussetzung gelten kann für etwas, was in einem anderen Modul vorkommt. Also dass Module Blackboxes, Module müssen sozusagen Blackboxes sein. Es ist nicht so, dass etwas, was ich in einem Modul, eine einzelne Sache, die ich in einem Modul gemacht habe, als Bedingung dafür gelten sollte, dass ich ein ganzes anderes Modul wählen kann. Also die Argumentation dazu führt uns jetzt zu weit. Das Problem, über das ich gesprochen habe, ist jetzt, dass sich herausstellt, in einem bestimmten Curriculum wie dem der Chemie treten solche Abhängigkeiten auf. Ein rationales Problem, es ist sehr unschön, dass ein Modul von einer Lehrveranstaltung abhängt. Was macht man jetzt an dieser Stelle? Verwirft man das Prinzip, verwirft man die Lehrveranstaltung, verändert man die Größe der Module, ändert man damit die Regeln für die Gestaltung von Modulen, wie groß müssen die sein? Das sind Dinge, das war jetzt sozusagen meine Intuition, die müssen irgendwie geschehen, relativ kurzfristig sogar geschehen, und dazu gibt es, darauf kommt es hinaus, dazu gibt es nicht eine Antwort. Es gibt schlicht und einfach nicht eine, und es gibt fünf verschiedene Antworten diesbezüglich, und das sind nicht nur Einschätzungen, das macht die Sache eben so besonders dornig. Das sind jetzt nicht nur, da gibt es drei Lösungsvorschläge, es gibt drei Fixes, da gibt es gibt's sozusagen drei Möglichkeiten. Auf das will man es dann letztlich runterbringen, dass man sagt, okay, wähle den einen, den zweiten oder den dritten Lösungsvorschlag, sondern diese Fixes, wie man es dann doch hinkriegt, sind selber direkt abhängig von einer Einschätzung der gesamten Problemsituation. Also wie wünschenswert und wie vernünftig und wie vertretbar sind bestimmte Basisprinzipien, wie flexibel sind diese Basisprinzipien. Danach bestimmt sich auch, wie man, worin ein Problem besteht und wie man das Problem allenfalls hinbringt. Das ist also das, was hier von Rawls im Prinzip auch gesagt wird, und das führt dann bei ihm in diese sechs unterschiedlichen Beobachtungen, darüber, woher die Belastung des Urteils kommt. Gehen wir schnell durch. Der empirische Befund, auch der wissenschaftliche Befund, der in einzelnen Fällen zu betrachten ist, ist oft widersprüchlich und kompliziert, schwer zu beurteilen und zu evaluieren. Selbst wenn wir darüber Einigkeit herrschen, welche Überlegungen in einem bestimmten Fall relevant sind, können wir unterschiedlicher Auffassung darüber sein, was für ein Gewicht sie haben. Alle, in einem gewissen Sinn sind alle unsere Begriffe, und zwar nicht nur die moralischen und politischen Begriffe, vage und sind unterliegen einer Bedrohung, sozusagen einer Infragestellung durch Hard Cases, also durch Ausnahmesituationen, nicht? Was ist ein Modul? Ich kann eine gewisse Definition von Modul geben. Und was passiert jetzt, wenn jemand kommt und sagt, er braucht ein Modul, das ist eigentlich nur eine Lehrveranstaltung? Gibt es, ist es zum Beispiel möglich, eine Lehrveranstaltung im Grenzfall zum Modul zu erklären? Der Begriff des Moduls wird einem an der Stelle nichts hergehen. Da kann ich quetschen und quetschen, so viel ich will. Entweder ich definiere hinein, dass Module nicht aus einzelnen Lehrveranstaltungen bestehen können, dann habe ich das quasi per Fiat gemacht, oder aber ich bin in einem Einzelfall meiner Einschätzung ausgeliefert quasi. Jetzt hier, nun kommt unter D das nächste, das geht jetzt dann schon in eine Sache hinein, die wir noch mehr besprechen werden, und zwar den Bereich des Holismus, des Ganzheitsanspruchs, der Comprehensiveness. To some extent, the way we assess evidence and weigh moral and political values is shaped by our total experience, our whole course of life up to now, and our total experiences must always differ. Es gibt Arbeitsteilung, soziale Gruppen, ethnische Gruppen, und von daher ist die Urteilstätigkeit immer abhängig, auch aus diesem Zusammenhang. Dann gibt es unterschiedliche Arten von normativen Auseinandersetzungen, und als letztes, jedes System sozialer Institutionen kann nur eine beschränkte Anzahl von Werten integrieren, und das heißt, gegeben alle möglichen politischen und moralischen Werte, die man sich wünschen könnte, kann immer nur eine Auswahl davon realisiert werden, weil wir einen beschränkten sozialen Raum haben. In being forced to select among cherished values, we face great difficulties in setting priorities and making adjustments. Das ist jetzt, also als ich diesen Paragraphen 3 das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, was ist das eigentlich, wie soll man dazu stehen? Das klingt ein bisschen auch nach einfachen Antworten. Ja? Das klingt ein bisschen auch danach, dass man sagt, ich zähle euch auf, welche faktischen Schwierigkeiten es gibt dabei, und gegeben diese faktischen Schwierigkeiten sollen wir uns nicht wundern, dass Dissens entsteht. Das heißt aber, wenn man sich das überlegt, etwas vorbeizugehen an dem, was er da machen will. Er versteht das nicht als eine Auflistung faktischer Schwierigkeiten, sondern er versteht das als eine Beschreibung unserer Situation als kooperierende Staatsbürgerinnen mit Urteilsfähigkeit. Das gehört sozusagen rein in die Beschreibung von dem, was vernünftig ist. Es ist nicht so, dass wir einen Begriff von Vernunft haben und dann unterliegt der diesen traurigen Beschränkungen, sondern das ist sozusagen nicht eine Frage der Anwendung, keine Anwendungsschwierigkeit unserer Vernunft, sondern das ist die Beschreibung einer Basissituation. Das sind Basisbedingungen der Ausübung unserer Vernunft. Das sind die Burdens of Judgment. Und hier geht es also dann weiter. Was ich vorher mit dem Holismus angesprochen habe. Religiöse und philosophische Weltanschauungen, Doktrinen, Weltsichten drücken Betrachtungsweisen der Welt und unseres Lebens miteinander aus, die auf Ganzheit ausgerichtet sind. Unsere individuellen Gesichtsweisen, unsere intellektuellen Affinitäten und unsere emotionalen Zuneigungen, Attachments heißt, man ist gebundenheiten, Bindungen, sind besonders in einer freien Gesellschaft zu unterschiedlich, um diese Doktrinen, die religiösen, philosophischen Doktrinen, zur Grundlage eines stabilen und vernünftig argumentierbaren politischen Einverständnisses zu machen. Also die Sache, die hier anspricht, ist, dass der Ganzheitsanspruch von religiösen und philosophischen Systemen, die er nicht in Frage stellt, aber dieser Ganzheitsanspruch wird konfrontiert mit einer Verhüttelung, sagen wir mal so, Individualisierung, Subjektivierung, die verbunden ist mit einer Diversifikation, die dafür verantwortlich ist, dass eine Gesamtdoktrin zwar möglich ist, aber nicht Basis der gemeinsamen gesellschaftlichen Grundlage. Different conceptions of the world can reasonably be elaborated from different standpoints, and diversity arises in part from our distinct perspectives. It is unrealistic to suppose that all our differences are rooted solely in ignorance and perversity, or else in the rivalries for power, status or economic gain. Das ist ein ziemlich wichtiges Argument. Ich habe das hier die Wille zur Macht-Argumentation genannt. Die Wille zur Macht-Argumentation, was da drin steht in Rivalries for Power, Status or Economic Gains, das ist eine Variante von dem, was da oben als zu einfache Erklärungen aufgetreten ist. Und das ist eine Variante, die so läuft, dass man in einem, ich sag's mal, nietzscheanischen Duktus sagt, früher einmal gab es den Glauben an die Comprehensive Doctrine einer Wahrheit, die in der Gesellschaft Leitfunktion übernehmen kann. Heute wissen wir, dass Wahrheit selber eine Lüge gewesen ist oder ist. Das ist also Nietzsche, Foucault, Baudrillard, diese Linie. Und dass in Wirklichkeit der Wille zur Macht herrscht. Das ist eine Erklärungsweise des Pluralismus als Dekompositionszustand von dem Wahrheitsideal von früher, den man nun beklagen, also diesen Pluralismus kann man nun beklagen oder feiern. Es ist aber ein Muster von Erklärung, das nicht von Rawls geteilt wird, sondern Rawls sagt an dieser Stelle, wir sollten nicht davon ausgehen, dass es eine Wahrheit gibt, die uns dann abhanden kommt und deswegen kommen wir nicht mehr an die Wahrheit ran, sondern wir sollten davon ausgehen, dass wir mit einer politischen Konzeption von Vernunft, die aufruht auf einem Gerechtigkeitsfundament, dass wir von einer solchen vernünftigen Auffassung von Vernunft ausgehend den Pluralismus als vernünftig verstehen können. Und das wird mit einschließen, da komme ich dann als nächstes drauf, das wird mit einschließen, dass der Status von Wahrheit gar nicht angetastet ist. Im ganzen Verlauf der bisherigen Vorlesung habe ich sozusagen immer von Wahrheit ausgegangen und habe versucht, den Wahrheitsbegriff, sagen wir mal so, plastisch, so dehnbar zu machen, dass er einerseits nicht gänzlich zerfließt und andererseits aber nicht dogmatisch wird. Nicht? Das war der Zweck der Überlegungen mit Principle of Charity und diesen Dingen. Das geht von der Wahrheit aus. So wie Rawls die Sache angeht, das ist unter dem politischen Aspekt, ist es so, da kommen wir dann gleich drauf. Ja, das kommt jetzt hier dann gleich, das ist jetzt genau der Punkt, auf den ich dann drauf kommen werde. Rawls sagt, er geht aus von dieser politischen Konzeption und diese politische Konzeption impliziert eine Einstellung zur Wahrheit. Wahrheit ist nicht, und zwar einerseits Wahrheit ist nicht das Zentrale, sondern das Zentrale ist, wie arbeiten Menschen in einer kooperativen Situation zusammen. Und dann stellt sich also die Frage, was ist die Rolle von Wahrheit unter diesen Bedingungen? Und das schauen wir uns jetzt gleich mal an. These remarks lead to a fifth general fact, also der allgemeine Tatsache, die er folgendermaßen artikuliert. That many of our most important judgments are made under conditions where it is not to be expected that conscientious persons with full powers of reason, even after free discussion, will arrive at the same conclusion. Some conflicting reasonable judgments may be true, others false, conceivably all may be false. These burdens of judgments are of first significance for a democratic idea of toleration. Was sagt er da? Und hier haben wir sozusagen jetzt die Toleranz. Das ist jetzt die Einlösung dieses Themas. Was er hier nicht sagt, ist eine entscheidende Geschichte. Er sagt nicht, darum können wir nichts sagen über Wahrheit oder Falschheit. Er sagt, in einer gewissen Weise sagt er schon, wir können quasi auf der Ebene Überlegungen über die Verfassung unseres Staates können wir über Wahrheit und Falschheit nichts sagen. Das heißt aber nicht, dass Wahrheit und Falschheit egal sind. Das heißt nicht, dass es unwichtig ist. Das heißt nur, dass wir uns in einem Szenario bewegen, in dem die Rolle der Wahrheit oder Falschheit abhängig von einem Konzept der Vernunft derartig ist, dass wir zwar Wahrheit oder Falschheit, mit Wahrheit oder Falschheit operieren müssen, dass wir Wahrheit und Falschheit aber nicht zum Maßstab der Gestaltung unseres politischen Lebens machen können. Das ist der Punkt.
Ich möchte an der Stelle gerade einwerfen, dass die von Rawls da mich schon in einer gewissen Weise gerade an den Königspalast und die Arbeiter in der zweiten Parabel von Lessing erinnern. Man hat dort ähnlich eine politische Sache, auch die Wahrheit ist dort in gewisser Weise nicht suspendiert, aber zugunsten des Politischen und der, müssen wir sagen, der arbeitenden Gemeinschaft ein wenig in den Hintergrund gestellt.
Das ist ein wichtiger Hinweis, so klar war mir das nicht. Ich glaube, es ist korrekt, was Sie sagen, allerdings mit einer zusätzlichen Bemerkung, und das ist jetzt etwas, was ich auch noch nicht gezeigt habe, was aber noch kommen wird, dass in einem Rawlschen Zusammenhang diese Suspension der Wahrheit nicht nur von den Aufgeklärten geleistet wird. In der Palastparabel von Lessing ist es so, es gibt die Leute, die streiten um die Wahrheit, und das sind die orthodoxen Verbisterten, und dann gibt es diejenigen, die haben die Freiheit, sich den einen Schritt weg davon zu bewegen, und die sind die einen politischen Begriff der Situation haben, und das ist sozusagen impliziert darin, die kümmern sich nicht so sehr um die Wahrheit. Die Argumentation vom Rawls würde an dieser Stelle so gehen, dass er sagt, die Gesellschaft aller derer, die um diesen Palast herum arbeiten, die können alle miteinander, und zwar inklusive ihrer divergierenden Wahrheitsansprüche, können sie in den Status kommen, in dem nach Lessing nur die Palastarbeiter drinnen sind. Die können, also es gibt, ich sage jetzt mal, ich nenne an dieser Stelle, weil sich da sehr gut ergibt, die zwei Fachausdrücke, die von Rawls kommen. Reasonable Comprehensive Doctrines habe ich schon genannt. Es gibt eben mehrere Reasonable Comprehensive Doctrines, und dann gibt es, und das ist jetzt der entscheidende Unterschied, dann gibt es einen Overlapping Consensus. Es gibt einen Konsens, der allen den unterschiedlichen Gruppen gemeinsam ist, und in diesem Konsens können sie alle unter Wahrung ihrer Wahrheitsansprüche politisch gemeinsam trotzdem leben. Also die Schwierigkeit beim Lessing besteht genau darin, sie weisen, glaube ich, sehr auch auf die Schwachstelle, also einerseits auf die Vorreiterrolle, aber zweitens auch auf die Schwachstelle hin. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Leute, die politisch denken und pragmatisch erfolgreich sind, nach Lessing den Preis zahlen, dass ihnen diese orthodoxen Wahrheitsansprüche eigentlich fremd sind, dass sie sich an der Stelle von der Wahrheit verabschieden. Und das ist der Punkt, den der Rawls revidiert an der Stelle. Wie er das macht, müssen wir uns ansehen. Ist das? Komm. Gut. Noch andere Bemerkungen diesbezüglich? Dann gehen wir da zum nächsten Paragraphen über, und das sind die schon angesprochenen Reasonable Comprehensive Doctrines. Da gehen wir mal hier wiederum die. Hier sehen Sie, nicht, den Aufbau. Hier bezieht er sich jetzt auf den zweiten Basisaspekt. Das erste war die faire Kooperation. Das zweite ist eben die Bereitschaft, die Burdens of Judgment zu übernehmen. Also das ist auch wieder eine Formulierung, in der sagen wir mal, Ende des 20. Jahrhunderts sehr greifbare Art und Weise ein entscheidender Aspekt, ein entscheidender, sozusagen ein entscheidender Punkt genannt wird, für den es, sagen wir mal, jahrhundertealte pathetische Begriffe gibt, nicht? Also wenn man das ganz, wenn man das pathetisch nennen und bezeichnen würde, dann hat das was mit der Endlichkeit des Menschen zu tun, nicht? Dass wir fehlbare, endliche, fehlerbehaftete Wesen sind, und das, wenn man es, wenn man sozusagen heideggerianisch nimmt, wir geworfen sind in eine endliche Entscheidungssituation, in der wir, also heideggerianisch ist es geworfener Entwurf, wir müssen handeln, und wir handeln in unseren sozusagen in unseren Umgangsweisen mit der Welt handeln, handeln wir aber immer voraussetzungsbehaftet. Die Formulierung, die der Rawls dafür findet, ist, als vernünftige Wesen müssen wir uns selbst und den anderen zugestehen, die Schwierigkeit der Urteilskraft, ne? die Schwierigkeit unsere, uns ein Urteil, unsere Urteile zu realisieren. Und nun, now I shall now try to show how this aspect limits the scope of what reasonable persons think can be justified to others, and how this leads to a form of toleration and supports the idea of public reason. Also, es ist zu zeigen, wie aus der Akzeptanz der Schwierigkeiten des Urteils eine Beschränkung des Vernunftspielraums zwischen den Personen, die sich auf das gemeinsame Spiel einlassen, sich ergeben kann. Hier kommt so ein kleiner Touch aus der analytischen Tradition herein, rein textanalytisch, und assume first, da hat er solche Schlussfolgerungsketten. Also nehmen wir an, erste Voraussetzung, that reasonable persons affirm only reasonable comprehensive doctrines. Wir brauchen jetzt also eine Definition von solchen Doktrinen. Diese, die haben drei Züge. Der erste Zug ist, dass diese vernünftigen, allumfassenden, also holistisch aufgesetzten Theorien, ist ein exercise of theoretical reason. Eine solche Weltanschauung schließt ein, die wichtigsten religiösen, philosophischen und ethischen Aspekte des menschlichen Lebens in einer mehr oder weniger zusammenhängenden, kohärenten Art und Weise. Diese comprehensive reasonable Doctrine organisiert und charakterisiert bekannte Werte auf eine Art und Weise, sodass sie miteinander vereinbar sind und einen verständlichen Blick auf die Welt gestatten. Jede Doktrin macht das auf eine Art und Weise, die von anderen unterschieden ist, indem sie zum Beispiel Werte auf bestimmte Art und Weise gewichtet. Und das ist mal das eine. Zweitens ist eine comprehensive reasonable doctrine nicht nur eine theoretische Weltanschauung, sondern auch ein Fall der Ausübung von praktischer Vernunft. In dem sie formuliert wird, gehen Momente sowohl von allgemeinen theoretischen als auch praktischen Überlegungen ein. Und drittens ist eine solche reasonable comprehensive Doctrine etwas, was eine Tradition hat. Ist also in der Geschichte verankert, stable over time and not subject to sudden and unexplained changes. Jetzt kommt er zu der, und also diese Art von Kohärenz müssen wir einander zugestehen. Gestehen wir einander zu, wenn wir uns in dem Bereich der vernünftigen Kooperation befinden. Und jetzt sagt er etwas darüber, wie stark eine solche Definition sein kann. Und er sagt, it's deliberately loose, also es ist absichtlich unscharf. Wir vermeiden, we avoid excluding doctrines as unreasonable without strong grounds based on clear aspects of the reasonable itself. Wir müssen also der Versuchung widerstehen, Weltauffassungen als unvernünftig zu betrachten, ohne dass wir sehr starke Gründe hätten, die sich auf sehr deutliche Aspekte der Vernünftigkeit selbst beziehen. Denn sonst haben wir ein Problem, nämlich unsere Auffassung von comprehensive, reasonable und comprehensive wird dann künstlich und ausschließend, also exklusiv. Political liberalism counts many familiar and traditional doctrines, religious, philosophical and moral as reasonable. Even so, we could not seriously entertain them for ourselves, as we think they give excessive weight to some values and fail to allow for the significance of others. A tighter criterion is not, however, needed for the purposes of political liberalism. An der Stelle will ich doch noch so mal ein bisschen zurückblenden auf den Punkt, den wir bei Davidson diskutiert haben. Beim Davidson ist interessanterweise sowas Ähnliches aufgetreten, ein wenig in anderer Terminologie und in einem anderen Zusammenhang, aber beim Davidson war der Punkt der, dass wir fremde Gründe, fremde Stämme, Sprachen nur verstehen können, wenn wir Vorgaben machen, wenn wir den wenn wir diesen fremdartigen Sinnproduktionen zugestehen, dass sie verständlich sein mögen, sein können, auch wenn wir sie jetzt nicht verstehen, auch wenn wir sie auch wenn sie nicht genau das für wahr halten, was wir für wahr halten. Es ist so ein, dieser Vertrauensvorschuss, wie ich es genannt habe, der ein Teil der Bedingungen dafür ist, verstehen zu können. Also man kann an der Stelle im Hintergrund von dem, was Rawls gesagt hat mit how is reasonable dissent possible, or how is reasonable pluralism possible, kann man sagen, Davidson hat eine ähnliche Frage, wie ist sozusagen Verstehen von Fremden, wie ist Verstehen von etwas, was ich zunächst einmal nicht verstehe, möglich. Es ist möglich durch die Bereitschaft, eine Vernünftigkeit anzuerkennen, eine Form von Vernünftigkeit anzuerkennen, von Verständlichkeit bei Davis und Vernünftigkeit bei Rawls, die in einem Kontrast steht zu unseren eigenen Positionen. As reasonable, even so, we could not seriously entertain them for ourselves. Das heißt, also in einer gewissen Weise ist es ja ausgesprochen vertraut und banal. Man soll die Sachen auch nicht zu kompliziert machen an bestimmten Stellen. Es, was er sagt, worauf er hinweist, ist, dass wir, wenn wir mit einbeziehen, wie schwer wir uns selber tun, wenn wir ehrlich sind, gut, das ist eigentlich, das ist nicht banal, das ist, ich komme gerade drauf, während ich versuche, das zu formulieren, dass es nicht banal ist, sondern selbst sehr anspruchsvoll, aber eine Paraphrase von dem, was er sagt, ist, wenn wir ehrlich sind und uns eingestehen, wie schwierig es für uns ist, zu bestimmten Auffassungen zu kommen, dann ist es nur vernünftig, den anderen dieselben Schwierigkeiten zuzugestehen, und damit haben wir die Dissonanz mit drinnen eingebaut. Ne? Gut, the evident consequence of the burdens of judgment is that reasonable persons do not all affirm the same comprehensive doctrine. Das habe ich ja jetzt schon lang genug gesagt, und sie akzeptieren, dass es diese unterschiedlichen Behauptungen gibt, not all of which can be true, indeed none of them may be true. Die Doktrin, die eine vernünftige Person sozusagen behauptet, ist nur eine der vernünftigen Weltauffassungen unter anderem, indem die Person diese Auffassung behauptet, indem sie behauptet, dass sie wahr ist, indem diese Person die Auffassung behauptet, glaubt sie natürlich, dass sie wahr ist. Das ist jetzt der Punkt, auf den ich schon aufmerksam gemacht habe, den man so beschreiben könnte. Jetzt, ich hab's bei Davidson viel gesagt, aber hier ist es beim Reuss sichtbar. Um einer anderen Person das Recht einzuräumen, einen unterschiedlichen Gesamtansatz zu haben, und um die andere Person ernst zu nehmen mit diesem anderen mit diesem unterschiedlichen Gesamtansatz, muss ich auch eine Kompetenz im Gebrauch mit Wahr haben. Ich schätze, also und beim Davidson habe ich es immer so gesagt, ich tue der anderen Person nichts Gutes, wenn ich sage, es ist schon richtig, was du sagst, wenn ich selber keine Bedeutung dem Wort Wahr gebe. Nicht? Wenn mir selber wurscht ist, was wahr ist, ist es eigentlich eine Beleidigung, der anderen Person zuzugeben, du hast ganz recht, ja? du hast ganz recht. Das heißt, an dieser Stelle ist die von Reuss genannte Situation, dass wir uns als vernünftig befinden in einem Bereich, wo wir uns wechselseitig zugestehen, die Schwierigkeiten der Wahrheitsfindung, ist etwas, was gerade aufbaut auf Wahrheit, auf einem gemeinsamen, und es wird diese Art von Wahrheit wird dann, weil ich das schon vorher angekündigt habe, das wird Teil des Overlapping Consensus sein müssen. Also eine sozusagen eine Vorbemerkung von dem, was mit dem Overlapping Consensus gemeint ist, ist, wir werden gemeinsam annehmen müssen für das Funktionieren einer solchen Gesellschaft, und zwar für das politische Funktionieren einer solchen Gesellschaft, werden wir annehmen müssen, dass die Personen, wie immer unterschiedlich ihre Comprehensive Doctrines sind, sich zugestehen einen Wahrheitsanspruch, der sie verbindet. Das klingt jetzt so, wie wenn das sein müsste. Ne? Das muss natürlich nicht sein. Wir wissen, dass das genau auch schief gehen kann. Es geht um die Rekonstruktion von etwas, wie die Gesellschaft sein sollte. Nicht? Und darin muss das sein. Das wird beim Blick auf Davidson entspricht dem nebenbei die systematische Voraussetzung, dass die zu interpretierenden Fremdsprachen mit uns einen Wahrheitsbegriff teilen. Das ist eigentlich beim Davidson ziemlich genau dasselbe. Wenn es eine sozusagen eine Zivilisation, wenn es Manifestationen, also eine These von Davidson ist die, wenn es Manifestationen von Sinn geben kann, die wir verstehen können, auch wenn sie uns zunächst einmal ganz, ganz fremd ist, sind, dann muss ich davon ausgehen, dass ich ihnen eine Wahrheitsbetrachtung zumuten kann. Wenn es keine Behauptungen dort gibt, wenn es in dieser Fremdkultur nichts von der Art und Weise gibt, worauf man sich urteilsmäßig positiv bezieht, dann werde ich das nicht verstehen können. Das ist ein längeres Problem. Ich komme gerade darauf, dass ich das im Rahmen von Davidson nicht so deutlich gesagt habe. Das ist eine sehr, sehr substanzielle Voraussetzung. Ich muss sozusagen, um Sprache lernen und verstehen zu können, brauche ich Fixpunkte, an denen ich mich weiter handeln kann. Im simpelsten Beispiel mit Gavagai nimmt, ne, wenn diese andere Zivilisation, soll eine sein, keine Vorstellung von Behauptungssatz hat, wenn Behauptungssätze nicht vorkommen, und Gavagai heißt für sie einmal, der Hase kommt, das andere Mal, ich habe Bauchweh, und das dritte Mal, der Himmel ist blau, und die denken sich nichts dabei, das heißt immer was anderes, und niemals kann ich es festmachen. Das ist eigentlich eine Beschreibung von etwas vollständig Unverständlichem. Ja. Also unter den Bedingungen der radikalen Interpretation ist es undenkbar, dass wir konfrontiert sind einem Sinnsystem, in dem jede Sprachäußerung jedes Mal, wenn sie vorkommt, was anderes heißt, und niemals festgehalten und affirmiert werden kann, wie immer das affirmiert. Also die müssen sozusagen nicht das Ritual des Behauptungssatzes haben, aber du musst sie irgendwo festhalten können. Ja? Du kannst kein Sudoku lösen, wenn alle zwei Minuten die Zahlen sich dort in unterschiedliche Felder begeben. Ja? Absolut. Das ist dann sozusagen ein Speed-Wettbewerb. Ja. Ich glaube, der Punkt, es ist sozusagen, Sudoku ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel diesbezüglich, nicht? Du brauchst diese Anhaltspunkte, um das Gesamtsystem auflösen zu können. Und wenn du dich nicht auf solche Fixpositionen beziehen kannst, dann hast du gar nichts in der Hand. Das ist dann kein Sudoku, würde man sagen. Das war jetzt eine Bemerkung dazu, dass diese gemeinsame Wahrheitsvoraussetzung beim Davidson auch vorkommt und beim Rawls Auftritt unter den Bedingungen eines Overlapping-Konsensus. It is not in general unreasonable to affirm any one of a number of reasonable comprehensive doctrines. We recognize that our own doctrine has and can have, for people generally, no special claims on them beyond their own view of its merit. Da es eine Reihe von vernünftigen Weltauffassungen gibt, verlangt die Idee des Vernünftigen, verlangt nicht von uns oder von anderen, dass wir eine ganz besondere vernünftige Doktrin vertreten, obwohl wir das tun können, wenn wir wollen. Wenn wir, when we take the step beyond recognizing the reasonable of a doctrine and affirm our belief in it, we are not being unreasonable. Also das ist das ist der Punkt, wo sozusagen auch so eine Anti-Lessing, nicht? In der Palast, wenn, das war sehr hilfreich, der Hinweis auf die Palastparabel, nicht? In der Palastparabel wäre die Suggestion deutlich die, dass man sagt, es gibt die Palastarbeiter und die sind der Auffassung, es gibt eine bestimmte Art von Vernunft und dann gibt es die Leute, die versuchen, ihre Position, ihre Lesart der Grundrisse durchzubringen, im Konflikt gegenseitig. Nicht? Und die Suggestion ist klarerweise, in dem Moment, in dem du dich an den Buchstaben hängst und sagst, so gehört das, verlässt du den Bereich des Vernünftigen und gehst in den Bereich der Dogmatik hinein. Nicht? Und das, was hier steht, ist genau das Gegenteil. Wir sind nicht unvernünftig in dem Moment, in dem wir uns auf eine solche Comprehensive Doctrine einlassen. Das ist übrigens, um da noch eine andere Beziehung zu sagen, das ist durchaus auch kompatibel mit dem, was der Habermas zu Ratzinger sagt. Nicht? Was wir im vergangenen Semester diskutiert haben, in diesem Diskurs über Toleranz zwischen Habermas und Ratzinger, wo Habermas von einer postsäkulären Gesellschaft spricht, die auch den Nichtgläubigen, diejenigen, die keine Comprehensive Doctrine vertreten, eine gewisse Last auferlegt, nämlich die Last anzuerkennen, dass es vernünftig sein kann, eine Comprehensive Doctrine zu vertreten. Das ist hier ein Querverweis. Und das nächste ist jetzt der Schritt dazu, was vernünftige Personen, also ein Schritt auf ein Hinweis darauf, was vernünftige Personen nun als unvernünftig betrachten, was unter diesen Umständen tatsächlich auch unvernünftig ist, und zwar von allen, nämlich politische Macht, wenn sie sie haben, einzusetzen, um comprehensive views that are not unreasonable, so different from their own, zu unterdrücken. Also in diesem Zusammenhang, in dem entwickelten Zusammenhang, ist es dann unvernünftig, die unterschiedlichen, die akzeptierten unterschiedlichen umfassenden Doktrinen, die man bestehen lassen kann, politisch so zu unterdrücken, also politisch zu unterdrücken. Auf das komme ich vielleicht das nächste Mal dann zu sprechen. Ich weise darauf hin, wenn Sie sich das vielleicht anschauen, sich vorbereiten wollen. Ich habe Ihnen vor 14 Tagen diesen Text von mir gegen Kulturen Davidsons Thesen angewandt auf Toleranz habe ich Ihnen reingestellt. Den will ich nicht im Einzelnen durchgehen, da ist zu viel von dem schon drinnen, was ich beim Davidson immer wieder schon gesagt habe. Was ich aber tun werde, ist Exzerpte davon, so kleine Absätze aus diesem Artikel an der Stelle reinzublenden, weil sie genau hineinpassen in dieses Rawlsche Argumentationsmodell, wo es um Reasonable Comprehensive Doctrines geht. Also Katholizismus ist eine dieser Reasonable Doctrines, und um es noch einmal in Erinnerung zu rufen, in diesem Gegenkulturen-Artikel habe ich versucht, die Auffassung des Erzbischof Ebers, dass nach der Kapruner Seilbahnkatastrophe ein Trauergottesdienst zu halten ist, und Trauergottesdienst heißt an der Stelle ein katholischer Trauergottesdienst, und dass das quasi die politische Leitlinie ist, das aufzugreifen und das ein bisschen zu diskutieren. Vielleicht finden Sie Zeit, sich das anzuschauen, dann sind Sie auch ein bisschen besser vorbereitet auf das, was das nächste Mal kommt. Danke.